Die nächsten Verse stehen eigentlich über eine Überschrift, über einen Titel, der uns die Frage stellt: Was ist deine Freude? Was ist deine Freude? Wir suchen viel dahinterher und die Frage stellt sich ja zwangsläufig hier in unserem Leben. Wir sind ja immerhin, die Bibel sagt, eure Jahre werden 70, vielleicht 80, also so lange müssen wir hier eh ausharren, ja? 70 oder 80 Jahre ist ein biblisches Alter. Und dann fragt sich, was hält uns, was bewegt uns diese Jahre? An was halten wir uns fest? Was ist unsere Freude? Und wenn wir jetzt die Menschen unten in den Hochwassergebieten fragen, ja, in Niederbayern, wo der, was ist das für ein Fluss da unten? Die Donau, ja, genau. Danke. Wo die Donau über die Ufer getreten ist, werden die wahrscheinlich eine andere Antwort haben, was ihre Freude ist, als die Menschen, die jetzt kurz vor ihrem Urlaub stehen. Wie viele. Es kommt ja auch in wenigen Wochen, fängt die Urlaubszeit wieder an und da wird eine andere Freude sein. Aber wenn wir fragen, was ist unsere Freude, dann, und wir denken darüber nach, dann wissen wir, dass die Freude über das Hochwasser, über das Ende des Hochwassers oder auch die Freude über den Urlaub nur von kurzer Dauer ist. Wenn ich in 14 Tagen aus dem Urlaub zurückkomme, und bei mir ist das dann so, dass die Jungs sagen, da müssen wir nochmal anrufen, wenn der Chef wieder da ist. Das ist dann so ein Bergarbeit, dann ist der Urlaub ziemlich flott wieder vorbei. Also wenn ich dann montags die letzten 3 Tage, bevor wir nach Hause fahren, kriege ich schon Magenschmerzen. Und am Montag, wenn ich dann im Betrieb bin, ist die Freude endgültig dahin. Und die Erholung vielleicht auch. Und wenn ich nach der Flut ein sauberes Haus wieder habe, dann freue ich mich über das saubere Haus. Kann ich mir schon vorstellen, wenn der Schlamm jetzt unten Meter hoch im Keller ist und riesige Pumpen den Schlamm da unten rausholen, das muss grausam sein. Und ich freue mich wahrscheinlich, wenn das alles mal wieder vorbei ist und sauber ist, aber wenn dann die Rechnungen und die Fragebögen der Versicherung ins Haus flattern, ist trotz sinkendem Pegel mit der Freude nicht mehr weit, obwohl mein Keller sauber ist. Jetzt, es geht um mehr, stellen wir fest, und was, wir müssen uns das mal fragen, wenn wir hier sitzen. Was ist deine Freude? Was ist deine Freude? Wir lesen mal, was Paulus uns hier noch schreibt im 1. Thessalonicher 5, ja, Vers 9 bis 11. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, übersetzt die Elberfelder und die Schlachter. Andere Übersetzungen schreiben nicht zum Zorn bestimmt. Wir sehen das nachher, dass das ziemlich eng zusammenhängt. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander, erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Also es fängt dran an, man kann das auch etwas anders lesen. Man kann auch lesen, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Wir lesen das so, das ist so selbstverständlich. Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Können Sie auch lesen. Gott hat uns als seine Kinder nicht zum Zorngericht bestimmt. Und das ist ein Unterschied. Und das ist eigentlich, das bestimmt eigentlich einen Großteil, das macht einen Großteil eines Christen aus, dass Gott uns als seine Kinder nicht zum Zorngericht bestimmt hat. Und das ist Freude. Zorn und Gericht, das sind Sachen, von denen wir eigentlich nichts mehr hören wollen, aber die Bibel setzt uns ganz klar damit auseinander. In Johannes 3, 36 lesen wir das, könnt ihr nachschauen, dass wir, wenn wir nicht seine Kinder sind, unter dem Zorn Gottes stehen. Das bedeutet nicht, dass wir einer willkürlichen Laune ausgesetzt sind, sondern Es geht um die Beurteilung, um das gerechte Urteil eines lebendigen Gottes. Der Zorn Gottes ist keine Laune, wie es bei uns manchmal ist, sondern ist die Beurteilung, wenn er uns sieht. Das ist die grundsätzliche Situation, in der wir alle stehen. Johannes 3, 36 sagt uns das, dass wir, wenn wir Jesus nicht kennen, unter dem Zorn Gottes stehen. Das ist der normale Zustand. Wir haben gestern schon gehört, dass normal und unnormal, dass das Normale, wie bei Noah, die Mehrzahl der Menschen, die normalen Menschen, die dann gesagt haben, ach Noah, du hast einen Knall, hier mitten in der Wüste ein Schiff zu bauen, wie soll das Wasser hier hinkommen? Das ist das Normale. Das Normale bedeutet, dass keine Rücksicht darauf genommen wird, was Gott sagt, und dass das auch völlig egal ist, schon seit ewigen Zeiten, und dass wir nicht zu Gott hin leben, dass Gott uns eigentlich gleichgültig ist. Also nochmal, wir haben aber gelesen, dass das unsere Freude ist, dass Gott uns als seine Kinder nicht zum Zorngericht bestimmt hat. Und der Zorn Gottes ist abgewendet. Grundsätzlich schon standen wir unter dem gleichen Urteil. Der Zorn Gottes ist abgewendet. Wie kam das? Wir lesen das hier in dem Text nachher. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Zorn Gottes ist abgewendet durch Jesus Christus. Jesaja 53, Vers 5. Lesen wir. Ich habe es schon oft zitiert. Ich werde auch nicht müde, das wieder zu zitieren. Dass Jesus bestraft wurde und dass uns dadurch Heilung geworden ist. 53, Vers 5 und Vers 6, Jesaja 53, Vers 6, lesen wir dann. Der Herr aber ließ ihn, Jesus, treffen für unsere Schuld. Also er hat das Zorngericht Gottes, hat Jesus getroffen, den Unschuldigen, für unsere Schuld. Das ist die Situation. Und wenn ihr steht im 53, 5, Jesaja 53, 5, wenn er da steht, wenn er über das Heil steht, dann geht es um die Beziehung zu Gott, dass die zerstört ist, grundsätzlich, und dass da Heilung geschehen ist. Das beinhaltet keine körperliche Heilung, sondern das beinhaltet die Beziehung zu dem lebendigen Gott, dass die heil geworden ist. Wir kennen alle zerstörte Beziehungen, und das ist eigentlich ein besonderer Segen, wenn eine zerstörte Beziehung wieder heil wird. Und so ist diese durch Jesus, diese Beziehung zu Gott wieder heil geworden. Die Beziehung wurde grundsätzlich zerstört im Garten Eden. Da wurde die Beziehung unheil. Vorher war eine heile Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Wir lesen das, dass sie nebeneinander hergingen. Wie wenn wir hier sind. Aber es ist zerstört worden. Und der Zorn Gottes kam da damals schon zum Ausdruck über die Sünde des Menschen, über das Misstrauen des Menschen gegenüber Gott, kam der Zorn Gottes da zum Ausdruck, dass er sie raustreiben musste aus dem Paradies. Und der Zorn Gottes dokumentiert sich dadurch, dass zwei Engel vor den Eingang standen, dass keiner wieder zurückkommen kann. Und so wurde die Trennung vollzogen, in die jeder hineingeboren wird, schuldig oder unschuldig. Aber Unschuldige kennen wir eigentlich nicht. Aber wir haben gelesen, Jesaja 53, 5 und 6, dass Heilung geschehen ist und dass Gott Jesus hat treffen lassen unserer Schuld. Und Paulus sagt es in Römer 8, Vers 1, schreibt er, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Also keine Gerichte, keine Zorngerichte, kein Zorn für die, welche in Jesus Christus ist. Und diese Zusage ist der Grund einer Freude, die alles andere überstrahlt. Jetzt nochmal. Römer 8, Vers 1. Lesen wir, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Welche auf Jesus Christus gebaut haben. Das steht über dem Leben eines Gläubigen. Und das ist die Zusage, das ist der Grund einer Freude, die alles andere überstrahlt. Wenn du ein Kind Gottes bist, strahlt eben diese Freude über dein Leben. Ich wollte eigentlich so ein Flipchart hier haben, das ist sowas, wo man drauf malt. Das haben wir nicht, das haben wir auch nicht mehr hingekriegt. Ich hätte das auch gerne an der Wand gemalt, aber dann meckert Uwe, dann muss er nachher wieder wegmachen. Aber wenn wir uns das jetzt so vorstellen, wenn wir unser Leben sehen, ja, ihr müsst euch jetzt die Linien denken. Wenn unser Leben hierher läuft, dann ist unser Leben ja wellenförmig, ja. Das heißt, wir haben wenig Freude, dann haben wir mehr, kommt die Urlaubszeit, dann haben wir mehr Freude, kommen wir wieder nach Hause, dann wird das wieder weniger. Dann werden wir krank, dann geht das noch tiefer und noch tiefer. Und dann werden wir wieder gesund, dann erholen wir uns langsam wieder. Dann, der Fleck war vorher schon hier. Dann geht das hier wieder aufwärts. Aber so ist unser Leben. Ist ja wellenförmig. Ist, glaube ich, richtig, was ich sage. Ist, glaube ich, bei jedem. Ist nicht nur bei mir so, ja? Wenn wir jetzt dann wieder, ich sehe Lars gerade, wenn er wieder Arbeit findet, dann geht das wieder ganz steil nach oben. Freuen wir uns alle mit ihm. Und dann passiert wieder irgendwas. Ich weiß nicht was. Geht's wieder bergab. So sieht unser Leben aus. Mit Geld, ohne Geld. Hartz IV, Hartz V. Und spielt keine Rolle. Und wenn wir da reden von der Freude des Evangeliums, von der Freude, ja, dass wir keine Verdammnis haben über die, die in Christus Jesus sind, dann geht über dieser Wellenform, die wir hier sehen, dass unser normales Leben ist, steht eine Freude, steht. Und das ist das Licht des Evangeliums. Das ist, ich komme jetzt, mein Arm geht jetzt nicht so hoch, aber wir können wissen, über dieser Wellenform steht hier oben, ganz oben drüber, im Licht des Evangeliums, das Licht des Evangeliums. Und das ist die Freude eines jeden Christen. Und das ist unsere Freude. Und das ist unabhängig davon, wie es uns geht. Ich muss mir das auch immer sagen und ich freue mich, wenn ich das erkenne, mal wieder. Der Text erschien mir erst als so ein Anhängsel, bis Gott mir die Augen geöffnet hat, wo die Freude drin liegt, was da drin steckt. Das rauf und runter ist normal. Das hat Gott geschenkt. Achtet es für lauter Freude, Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, schreibt er uns durch Jakobus. Das ist normal. Wenn wir durch erzogen, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Und die Wellen nach oben heißt, dass Gott uns alles reichlich zum Genuss dargereicht hat. Das dürfen wir auch. Ist auch wunderbar. Und gestern mit unseren Freunden in Holland noch gesprochen über manche Freude, die wir auch haben. Aber über allem den, über das Tiefe und das Hohe, ganz oben drüber ist die Botschaft des Evangeliums, die wir hier finden. Denn, in Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Das steht über unser Leben. Also über Höhen und Tiefen strahlt die Sonne des Herrn. Über Höhen und Tiefen strahlt die Sonne des Herrn. Bitte, Lars.
Kann auch jeden Gott der Freude mit hinein dürfen.
Das gehört mit dazu. Das ist richtig. Das ist genau dafür ist, Lars, das ist ein Punkt, dafür ist genau Gemeinde für da. Dass wir Gott erkennen und dass wir Freude daran haben. Psalm 1 sagt, glücklich ist, wer Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und so weiter. Das ist genau so. Also über die Höhen und Tiefen strahlt die Sonne des Herrn. die frohe Botschaft des Evangeliums. Und diese Freude, die erlebte man, oder die konnte man zu allen Zeiten erleben. Eine Freude, die unabhängig ist von Höhen und Tiefen. Auch in den Tiefen strahlt die Sonne des Herrn über uns. Auch in tiefen Zeiten. Immer. Die Freude erlebte man auch zur Zeit von Nehemia. Der Name Nehemia sagt, der Herr tröstet. Der Herr kennt uns. Der weiß das, dass wir manchmal down sind. Der weiß das. Der kennt uns ganz genau. Aber zu Zeiten von Nehemia, wo die Menschen viel arbeiten mussten, wo die Mauer wieder aufgebaut werden musste und Nehemia hinter den Leuten hergelaufen ist, dass sie wieder sich haben in die Pflicht nehmen lassen, da wurde das Gesetz des Herrn vorgelesen zu dieser Zeit. Also da wurde Bibel gelesen, ja? Da wurde geguckt, was hat Gott denn gesagt in unserer Zeit? Und sie lasen Nehemia 8, Vers 8, und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Das machen wir heute Morgen auch. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Ezra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, also es war so eine Versammlung wie wir, nur etwas größer. Werden viele tausend Menschen gewesen sein. Lehrten sie das ganze Volk, sprachen zum Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Warum weinten die? Weil sie überführt wurden. Das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörte. Und da sagten sie, darum spricht Gott zu ihnen, geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und jetzt kommt es darum, seid nicht bekümmert. Seid nicht traurig. Jetzt kommt was, ein Punkt. In ihren Höhen und Tiefen kommt ein Punkt, wo man sagt, warum sollen sie nicht traurig sein? Nicht eine Durchhalteparole kommt jetzt, wird schon wieder besser werden. Das geht schon wieder besser, das geht irgendwann mal weg. Das sind Durchhalteparolen, die wir an jeder Ecke kriegen. Mal auf die Schulter, das wird schon wieder. Nein, er sagt, seid nicht traurig, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir singen das hier in einem Lied. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also über den Tiefen, durch die sie gehen müssen, stand oben drüber die Sonne des Herrn. Denn die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Das trägt euch durch. Das ist unvergänglich. Also seid nicht bekümmert, sagt Paulus hier uns in diesem Text. Denn warum sind wir nicht bekümmert? Weil wir bestimmt sind zum ewigen Heil und zum ewigen Leben und in einer wunderbaren Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wir bekommen ja oft die Frage gestellt, wie geht's dir? Man traut sich ja kaum was zu sagen. Ist ja auch lästig. Und wir dürfen wohl unseren Kummer und unsere Sorgen sagen, wenn es denn jemand überhaupt interessiert. Ja? Aber wenn wir diese Frage gestellt kommen, oder wir resümieren dann, oder wir denken kurz nach, wie geht es mir denn wirklich? Will dir die Frage stellen, wie geht es dir? Dann müssen wir, wenn wir darüber nachdenken, wie es uns geht, dann müssen wir an die Sonne des Evangeliums denken, an die Sonne des Herrn und sagen, er hat mich in seiner Hand und ich bin sein Kind. Also nochmal, obwohl ich vielleicht im Moment gerade auf meiner Linie hier ziemlich unten, nach unten gerutscht bin, steht hier oben die Sonne des Evangeliums, wo unser Herr Jesus sagt, du bist mein Kind. Also ich darf wohl schon sagen, auf die Frage oder darüber nachdenken und sagen, momentan läuft das nicht so, wie ich mir das denke. Ich habe viel Stress, viel Ärger und habe das oder das. Aber in unserem Herzen und vielleicht auch mal mit unserem Mund darf die Sonne des Evangeliums strahlen. Dürfen wir wissen, aber Gott hat mich gerettet. Aber ich habe einen guten Ausgang. Und wenn er nicht hier ist, der gute Ausgang, dann ist er im Himmel bei meinem Herrn. Ich bin gerettet. Das ist die Sonne des Evangeliums. Die Sonne des Evangeliums lautet, wenn ich glaube, dann bin ich gerettet. Dann bin ich nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Ich bin nicht mehr zum Zorngericht bestimmt. Das ist der Glaube, das ist die Sonne des Evangeliums, das ist die Sonne Gottes. Ich wünsche mir so sehr, dass das viel mehr Einfluss hat in unserem Leben. Ich spreche mit vielen Leuten und vor vielen Jahren machten wir betätigten uns viel mit Afrika-Hilfe. Und kommt ein Bruder aus Afrika, kommt zu mir, also der wohnt eigentlich hier irgendwo in Bochum und arbeitet in Afrika, kommt zu mir und ich sage, Herbert, wie geht's dir denn? Ja, sagt er, eigentlich haben wir viel Ärger. Aber sagt er, außerdem geht's mir sehr gut. Also da war das so sichtbar, ja? Er hat hier schon viel Ärger gehabt. Wenn man mit Afrika macht, der hat immer viel Ärger. Oder man ergibt sich. Aber die Sonne des Evangeliums stand oben drüber und ich musste staunen. Also sagte, aber so außer dem Ärger, außer dass mir hier steht, geht es mir gut. Also außerdem war es ganz super. Und das war die Freude. Er erzählt, er war etwas ein Zeugnis von der Freude, warum wir unbekümmert sein dürfen, weil wir dürfen unbekümmert sein, weil Jesus uns die Beziehung mit Gott ermöglicht hat. Hier steht das in diesem Text, durch im neuen, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Besitz des Heils, also das heißt, dass wir die Beziehung zu Gott wieder instand gesetzt wurde. Das war jetzt ein sehr technischer Ausdruck, dass sie wieder in Ordnung gebracht wurde durch Jesus Christus. Wir sind wieder praktisch in den Urstand zurückversetzt als Glaubende, wie damals Adam und Eva, als sie im Paradies neben Gott hergingen. Das ist unser Zustand. Weil er, Jesus, müssen wir aufpassen jetzt, wie es funktioniert hat. Jesus, er hat das Trennende beiseite geschafft. Er hat das Grundproblem, hat Jesus beiseite geschafft. Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben, jetzt spricht über Jesus, der Jesus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit, und sich selbst an Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wir Glaubenden sind sein Eigentum in einer unauslöslichen Beziehung. Ist sehr wichtig, dass wir das wissen, dass wir Glaubenden oder wir Gläubigen, wir an Jesus Christus Glaubenden sein Eigentum sind in einer unauflöslichen Beziehung, angelegt auf ewig. Nichts kann uns trennen. Wer das nicht glaubt, der kann mal Römer 8 lesen. Ich glaube, Römer 8 muss man fast unter Tränen lesen. Weil da steht das ganz deutlich, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Welch ein Unterschied. Nichts kann uns jemals trennen von einem Gott, der uns lieb hat, im Gegensatz zu denen, die ihn nicht kennen, die unter dem Zorngericht Gottes stehen. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Das bedeutet, dass Menschen zum Zorngericht bestimmt sind. Kommen wir gleich noch etwas darauf zurück oder jetzt. Weil die Frage, wir erkennen ja, dass es gar nicht für jeden gilt, was wir hier lesen. Der Brief ist, wie wir schon vor Wochen gesehen haben, an Glaubende geschrieben. Deshalb gilt das nicht für jeden, sondern nur für welche, die glauben. Die Frage drängt sich auf. Da können wir gar nicht dran vorbeikommen. Da können wir gar nicht wegsehen. Da können wir auch nicht diskret mit umgehen, mit dieser Frage. Bist du zum Zorngericht bestimmt oder bist du zum Heil bestimmt? Was meinst du denn so? Wenn du da sitzt, bist du zum Zorngericht bestimmt oder bist du zum Heil bestimmt? Das ist eine elementare Frage, die wir schon tausendmal gehört haben, nur anders. Das heißt, glaubst du oder glaubst du nicht? Bestimmt, wenn das steht, zum Zorngericht bestimmt, nicht zum Zorngericht bestimmt oder zum Zorngericht bestimmt, wenn wir das gegenübersetzen, bedeutet das nicht, dass wir fremdgesteuert mit unserer Situation abfinden müssen. Wir sind nicht fremdgesteuert. Und wir sitzen nicht in der Reihe und sagen, ach, da habe ich aber Pech gehabt, ich bin ja zum Zorngericht bestimmt. Das ist nicht der Fall. Heute, jetzt ist noch Zeit, unser Schicksal umzukehren. Jetzt ist noch Zeit. Wenn da steht, zum Zorngericht bestimmt, ist das nicht eine endgültige Bestimmung. Oder eine von außen gesetzte Bestimmung, die sagt, du bist zum Zorngericht bestimmt und du bleibst zum Zorngericht bestimmt. Das stimmt nicht. Gott sagt nun ganz klar, dass er das nicht will, dass jemand zum Zorngericht bestimmt ist. Gott sagt, er will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist ganz klipp und klar. Und wir kennen in der Bibel keinen einzigen Punkt, wo jemand zu Gott kommen wollte, wo jemand sich bekehren wollte, wo jemand umkehren wollte und wo Gott gesagt hat, nö, du nicht. Nein, das kennen wir nicht. Also ist die Bestimmung nicht fremdgesteuert. Und heute ist noch Zeit der Gnade, in der du, wenn du nicht glaubst und dadurch zum Zorngericht bestimmt wärst, deinen Zustand noch ändern kannst. Also heute ist noch Zeit. Heute ist noch Zeit. Wenn du heute glaubst und umkehrst, wird aus deiner Bestimmung zum Zorngericht eine Bestimmung zum Heil. Heute. Heute ist der Tag. Dann wird dein sogenanntes Schicksal gewendet. So einfach geht das. Heute kann dein Schicksal gewendet werden. Wenn du jetzt in der Reihe sitzt und denkst, oh so Mist, da bin ich ja mit gemeint, dann lass dir sagen, die Bestimmung liegt bei dir. Du kannst es ändern. Du kannst dein Schicksal ändern. Dass du nicht mehr in diesem kleinen Hochtiefsektor dich bewegst, sondern dass hier drüber die Sonne des Herrn aufgeht. Das kannst du heute ändern. Hebräer 3 lesen wir. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. An dieser Stelle sage ich das, was ich immer sage. Da geht es darum, wenn der Heilige Geist spricht, nicht wenn der Typ hier vorne spricht. Das ist egal, was ich sage. Wenn Gott dich anredet, dann ist heute der Punkt, wo du dich umkehren musst. Also deshalb, Hebräer 3, Vers 7 und 8, Anfang Vers 8, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. 2. Korinther 6, Vers 2, denn das heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tag des Heils dir geholfen. Gott wird dir dabei helfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, sagt er, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Tag des Heils. Nicht nächste Woche ist damit gemeint. Oder sonst irgendein Tag. Es kann sein, dass Gott Gnade schenkt, dass nächste Woche wieder ein Tag kommt. Oder in 3 Jahren wieder. Ich weiß es nicht. Aber wir werden davon gewarnt und sagt, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Die Gnade des Heils sehen wir, bekommen wir, dass wir unsere, die Gnade des Heils, ich muss es nochmal eben erklären, dass unsere Beziehung zu Gott wieder heil wird. Das ist die Gnade des Heils, bekommen wir durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit wir, lesen wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Unsere Bestimmung zum Heil, unsere Bestimmung zum Heil beruht nicht auf unsere momentane Verfassung, sondern einzig auf das, was Jesus Christus getan hat. Jetzt nochmal. Ich musste da echt drüber nachdenken und mir das auch hier aufschreiben. Deshalb bin ich hier sehr dran gebunden an das, was ich aufgeschrieben habe. Unsere Bestimmung zum Heil beruht nicht auf unsere momentane Verfassung oder wie wir so momentan drauf sind, sondern nur auf das, was Jesus getan hat. Wir haben es gelesen, dass er unsere Strafe bezahlt hat. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn. Er hat ihn treffen lassen aller unserer Ungerechtigkeit. Jesaja 53,6. Und das wird damit ausgedrückt, ob wir wachen oder schlafen. Dass unsere Bestimmung zum Heil nicht auf unsere momentane Verfassung oder unsere momentane Situation beruht, sondern nur auf das, was Christus getan hat. Damit kann dann, wenn wir sagen, es liegt nicht an unserer Verfassung, kann das vielleicht auch unsere geistliche Situation gemeint sein. Ich will es nicht absolut sagen, aber ich tendiere eigentlich dahin, dass es auch unsere geistliche Situation als Gläubige jetzt gemeint sein kann. Das bedeutet, wenn das richtig ist, was ich sage, bedeutet dann, auch wenn du jetzt in deinem, jetzt im Moment keine besonders gute Beziehung zu Jesus hast, wenn du vielleicht durch allerlei Umwege vom Weg abgekommen bist, wenn du müde geworden bist und es gibt Umstände im Leben, wo dann die Kurve ziemlich stark nach unten zeigt, wenn dich zurzeit Sünde im Griff hat. Das ist bestimmt keine gute Situation, aber trotzdem, er sagt, ob wir wachen oder schlafen, trotzdem heißt es, du bist durch deinen Glauben an Jesus Christus gerettet und dadurch nicht zum Zorngericht bestimmt. Das meinte ich damit. Ich denke, das meint die Bibel damit, wenn ich das richtig beurteile, dass es, ob wir wachen oder schlafen, auch ob wir geistig wachen oder schlafen, wenn wir einmal umgekehrt sind, dann sind wir die Kinder Gottes. Auf Zeit und Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater ist größer. Wir fühlen uns dann nicht so. Das ist ganz klar. Wir kommen nachher noch zu einem sehr interessanten Punkt. Wir fühlen uns zwar nicht so, aber es ist so. Du bist durch deinen Glauben an Christus gerettet und dadurch nicht zum Zorngericht bestimmt. Du bist und bleibst vom Gericht befreit, weil der bestraft worden ist, der keine Sünde getan hat. Du bist befreit, weil der bestraft wurde. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn, auf Jesus. 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte. Das war ja kein Mensch, ne? Wir kennen ja alle Sünde. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist, müsst ihr euch aufschreiben. 2. Korinther 5, Vers 21, da steht das. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Der kennt, der kann uns was sagen vom Zorngericht Gottes. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Jetzt finden wir keinen Aufruf, durch diese Stelle an unserer Sünde festzuhalten. Aber wir sehen etwas Tröstendes in diesen Versen. Das heißt, auch wenn du schläfst, auch wenn du denkst, so ein Mist, ich krieg's nicht geregelt momentan, bist du trotzdem gerettet. Das sagt uns das Wort. Du bist gerettet. Apostelgeschichte 15, Vers 11. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Apostelgeschichte 15, Vers 11. Sagen das die Jünger. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Und wenn wir jetzt weiter lesen in dem 11. Vers zum Schluss, dann finden wir eigentlich einen ernsten Hinweis, den wir meiner Meinung nach zu wenig berücksichtigen. Da steht darum, also die Situation ist, wir sind gerettet, wir sind nicht, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, egal vom Zustand her, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Das ist der Zustand, in dem wir sind. Und dann sagt er in 11, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ermunterung und Ermahnung ist ja bekanntlich im griechischen Text, der hier zugrunde gelegt wird, ein und dasselbe Wort. Ermunterung und Ermahnung ist kein Unterschied. Also wenn wir lesen in der Schrift Ermahnung, kann es genauso gut Ermunterung. Es ist kein Unterschied im griechischen Text. In der deutschen Sprache ist das nicht so. Da ist Ermunterung und Ermahnung ein deutlicher Unterschied. In unserer christlichen Kultur, in der wir zu Hause sind, ist das auch nicht so. Da unterscheiden wir das auch ganz deutlich. Ermunterung und Ermahnung. Also schließen wir daraus, wir merken das, wir sind mit Ermahnungen immer recht zügig bei der Hand. Ich spreche von mir natürlich. Klar, ich bin auch so ein Typ. Also bin ich mit Ermahnungen immer schnell bei der Hand. Jedoch werden wir hier in diesem 11. Vers aufgefordert, dass wir uns ermuntern und ermahnen sollen. Darum ermuntert einander, wir setzen für ermahnen jetzt ermuntern ein, weil es das gleiche Wort ist, deshalb ermuntert einander oder ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Wir werden aufgefordert, uns zu erbauen. Wir stellten uns die Frage ein paar Mal schon, was ist deine Freude? Anstatt, dass wir uns mit der Sonne des Evangeliums erbauen und ermuntern, ermahnen wir uns oft und kratzen an unserer Frömmigkeit rum und sagen, so geht das nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Anstatt uns mit der Sonne des Evangeliums zu ermuntern. Das bedeutet, anstatt wir uns sagen, oder anstatt wir uns vergegenwärtigen, wir sind seine Kinder. Wir sind gerettet. Durch Glauben. Das sagt es hier. Also auch, wenn es nicht rund läuft, dann sollen wir nicht drauf reinschlagen noch, sondern sagen, uns ermuntern, du bist gerettet durch Glauben. Aber wir sehen etwas anders aus, wir bemerken allzu schnell, dass bei unseren Nächsten was nicht in Ordnung ist und sind auch nicht zimperlich, darauf hinzuweisen. Da sind wir ganz, ganz gelassen und äußerst gerecht. Wir meinen das im besten Fall gut und wollen helfen, unsere Mitgeschwister vielleicht vom sündigen Verhalten wegzubringen. Das hat natürlich manchmal seinen Platz. Wir kennen die Stellen aus dem Matthäus, dass wir darauf achten sollen und so weiter. Das hat damit nichts zu tun. Das sollen wir auch weiterhin tun. Aber wir sollen uns ermuntern mit den Worten, du bist gerettet. Du bist nicht mehr zum Zorngericht bestimmt. Also die Ermahnung hat auch seinen Platz, das will ich nicht abstreiten. Aber weniger, wir dürfen nicht die Ermunterung oder unsere Grundbestimmung dabei vergessen. Bei all dem, was uns passiert. Du bist ein Kind Gottes. Und das ist der wichtigste Trost und die wichtigste Zusage, die wir aus dem Wort Gottes weitergeben dürfen und müssen. Das ist die Zusage. Du bist gerettet. Und wenn jemand unter seiner Sünde leidet oder unter was auch immer und gebeugt durch die Bude geht, dann sind wir nicht dazu bereit, sind wir nicht dazu aufgerufen, darauf einzuprügeln. Sondern wir sind zu sagen, achte auf den Herrn. Achte auf die Sonne des Evangeliums. Du bist sein Kind. Egal, ob du schlecht drauf bist. Egal. Nein, egal ist es nicht. Egal ist es nicht. Aber du bleibst ein Kind Gottes. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Du bist gerettet, auch wenn es jetzt nicht rund läuft. Also wer hier sitzt und einmal umgekehrt ist, diesen Trost möge er mit nach Hause nehmen, auch wenn es jetzt nicht rund läuft. Du bist gerettet. Und das ist die Sonne des Evangeliums. Das ist die Freude unseres Herzens. O Glück unaussprechlich. Gott zürnet nicht mehr. Feindlichen Sünder begnadigte er. Du bist gerettet. Und da freu dich drüber. Komm zum Schluss mit einem Vers, den wir fast alle kennen. Und der Grund unserer Freude ist. Der steht immer drüber. Sei es rauf, runter, wie auch immer. Sei es gleichmäßig. Sind wir ganz oben momentan? Sind wir ganz unten? Der Grund unserer Freude ist in Epheser 2, Vers 8. Denn durch Gnade seid ihr gerettet. Durch Glauben. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Auf, dass niemand sich rühme. Dann geht das weiter, denn wir sind sein Werk. Wunderbar. Und das ist der Grund zur Freude. Das ist der wirkliche Grund zur Freude. Wenn das Hochwasser bis hierhin steht, das ist der Grund zur Freude. Und ich schließe mit einer Frage. Was ist dein Grund zur Freude? Amen.